Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wiebke Poromka freut sich, dass Sie dabei sind. Wie können abstrakte menschliche Werte in einer Welt mehrheitsfähig werden, die von konkreten Interessen, Bedürfnissen und Traditionen beherrscht wird? Das fragt der deutsch-israelische Philosoph Omri Böhm in seinem jüngsten Buch »Radikaler Universalismus«. Philosophisch und ein wenig abenteuerlich geht es auch zu in »Der rote Diamant«, dem neuen Roman von Thomas Hörlimann. Rezensionen beider Bücher hören Sie im heutigen Büchermarkt. Die großen Fragen des Daseins im Kleinen, vermeintlich unspektakulären zu verhandeln, das gelingt der ungarischen Schriftstellerin Anita Harak in dem Erzählband »Es ist zu kühl für diese Jahreszeit«. Abwesende oder trinkende Väter, versehrte Familien, prekäre Verhältnisse. Darauf trifft man in fast allen Erzählungen dieses Debüts, für das die 1988 geborene Anita Harak in Ungarn hochgelobt und ausgezeichnet wurde. Katharina Teutsch hat die deutsche Übersetzung von »Es ist zu kühl für diese Jahreszeit« gelesen.
Erzählungsbände sind einerseits so etwas wie die natürliche Gattung des Debütanten, denn dort kann experimentiert werden auf knappem Erzählraum. Andererseits gehören Erzählbände zum schwierigsten überhaupt. Denn anders als beim Roman, der auf langer Strecke einiges verzeihen kann, muss in einer Erzählungssammlung jede Pointe sitzen. Übrigens auch jede Antipointe. Die Ungarin Anita Harak hat jetzt ein Debüt vorgelegt, das von der preisgekrönten Übersetzerin Timea Tanko übertragen wurde und mit Geschichten aus dem ungarischen Kleinbürgertum eine ganz eigentümliche Kraft entfaltet. In 25 Meter wird das Leben einer Familie geschildert, die ein Alltagsdrama auszubaden hat. Die Eltern der Erzählerin lieben sich und doch kommt der Vater oft betrunken nach Hause, wesensverändert. Und die Erzählerin beobachtet das ritualisierte Drama der Eltern.
Sie spielen uns etwas vor, aber ich sehe, dass Mutter nicht die ruhige Ehefrau ist. Sie ist wütend. Das verrät mir die tiefe Falte zwischen ihren Augenbrauen, die noch tiefer wird, wenn Vater trinkt. Und er ist nicht der gleichgültige Ehemann, sondern der Schuldbewusste, bei dem so etwas nie wieder vorkommen wird. Auch das ist nur ein Spiel. Vater spielt die Rolle dessen, der nie, nie wieder, nein, auch nicht, wenn man ihm drohe nicht, wenn man ihm die Pistole an den Kopf halte, nicht mal, wenn seine Freunde ihn überreden wollten. Und Mutter spielt die Rolle der Frau, die ihm das glaubt.
Anita Harak erzählt aber nicht nur eine Geschichte der Zerrüttung, die mit dem frühen Tod des Vaters endet, sie schildert auch die Liebe ihrer Eltern und später den bleischweren Verlust.
Vater vergisst ihren Hochzeitstag nie. Beim Überqueren der Straße sagt er zu meinem Bruder, nimm deine Schwester an die Hand. Doch der verzieht nur das Gesicht, nimmt meine Hand nicht, sondern klammert sich an Vaters Arm. Zu Hause geben wir Mutter die Blumen. Sie spielt die Überraschte. Ich würde immer zu dir finden, selbst wenn ich blind und stumm wäre, sagt Vater zu ihr.
Später, auf dem Friedhof, den die Erzählerin regelmäßig mit ihrem Bruder und ihrer Mutter besucht, wird dann deutlich, dass hier eines Tages wieder zusammengeführt werden wird, was zusammengehört.
Unter Vaters Namen wurde etwas Platz freigelassen. Es passen gerade noch ein Name und zwei Jahreszahlen dahin. Diese Stelle fixiert Mutter. Sie stellt sich ihren Namen und die Jahreszahlen vor. Ich mache das Gleiche. Für die zweite Zahl versuche ich, an ein weit in der Zukunft liegendes Datum zu denken.
Man spürt, wie hier gekämpft wird, meist in sozial bescheidenen Verhältnissen, etwa wenn ein dreister Nachbar meint, der Witwe Erziehungstipps geben zu müssen.
Lotzi ist der Meinung, Mutter müsse ihre Kinder uns erziehen. Sie, wir wüssten nicht, wie man sich ordentlich benehme, bräuchten eine starke väterliche Hand. Mutter hört ihm zu. Und als er fertig ist, sagt sie nur, wenn er nicht erfahren wolle, wie sich eine starke mütterliche Hand anfühle, solle er schleunigst verschwinden.
Das Motiv der Vaterlosigkeit setzt sich im Erzählungsband fort. Etwa in der Erzählung »Westlich« von Sekar Schwehervar, in der die erwachsene Erzählerin zusammen mit ihrem Freund den verwahrlosten Hausstand ihres Alkoholikervaters auflöst. Ein anderer Vater, eine andere Erzählerin. Und doch nehmen diese beiden Geschichten motivisch und atmosphärisch Kontakt miteinander auf. ebenso wie die Erzählung jeden Donnerstag von Oktober bis November, in der es um die sich anbahnende Romanze zwischen einer verwitweten Mutter und dem Judo-Lehrer ihrer Kinder geht. Die Erzählperspektive ist in diesem Fall die kindliche, die den Dingen weniger auf den Grund geht, als dass es sie erlebt und damit die Motive hinter den Dingen nur andeuten, nicht erklären kann.
Gabor, der Jüngere, geht herum und wenn er am Fenster vorbeikommt, blickt er hinaus. Er weiß nicht, dass Mutter uns nicht mehr abholen wird. Sie schickt nicht einmal Großmutter. Und ein paar Wochen später gehen auch wir nicht mehr zum Training.
Wenn dieser Erzählungsband ein Thema hat, dann ist es der Verlust von Angehörigen. Die Liebe zu ihnen und ihre Bedrohung durch den Krebs, den Alkohol, die Schwermut. Das oft anstrengende Leben kleinbürgerlicher Existenzen, alleinerziehender Mütter, hilfloser Väter, in die Pflicht genommener Kinder. Zu der generellen Schwierigkeit, gute Kurzgeschichten zu schreiben, kommt übrigens noch eine weitere. Nämlich die, dass jede Geschichte auch im Gewebe des Gesamtbandes ihren Platz finden muss. Beides gelingt Anita Harak mit poetischer Intuition in dichten, oft etwas wehmütigen Alltagsgeschichten aus dem heutigen Ungarn.
Katharina Teutsch über »Es ist zu kühl für diese Jahreszeit« von Anita Harak. Aus dem Ungarischen übersetzt hat das Buch Timia Tanko, Schöffling Verlag, 192 Seiten, 22 Euro. Ebenfalls von Ungarn aus soll ein Schatz, ein roter Diamant, in die Schweiz gebracht worden sein und nach dem wird nun gesucht. Das mag nach dem Auftakt eines veritablen Abenteuerromans klingen, den Thomas Hörlimann da geschrieben hat. Hörlimann, Jahrgang 1950, ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller der Schweiz. Sein wohl bekanntester 1998 erschienener Roman »Der große Kater« war das Porträt seines Vaters, der 9 Jahre lang Innenminister der Schweiz war. Vor 4 Jahren verarbeitete Hörlimann eine schwere Erkrankung und eine damit verbundene Nahtoderfahrung in dem Roman »Heimkehr«. Der rote Diamant nun basiert auf Hörlimanns Erlebnissen als Schüler der Stiftsschule Einsiedeln. Und Christoph Schröder verspricht, daraus wird nicht nur eine Abenteuererzählung, sondern ein philosophischer Roman.
Im Spätsommer des Jahres 1963 wird der 11-jährige Arthur Goldau von seiner Mutter als Neuankömmling in der Klosterschule der so imposanten wie düsteren Abtei Maria zum Schnee in den Schweizer Bergen abgeliefert. Trotz der Jahreszeit schneit es. Die Atmosphäre ist von einer bedrückenden, schmucklosen Leere. Ein Eindruck, der sich bei Arthur in den folgenden Jahren, die er dort verbringt, noch verstärken wird. In einem engen Raum warten Mutter und Sohn darauf, empfangen zu werden. Die beiden blicken aus dem Fenster in die Dunkelheit, als plötzlich eine imposante Gestalt vor ihnen steht, als sei sie aus dem Boden gewachsen. Ein blonder Hühne, nach Weihrauch duftend und nach Ziegen stinkend, gekleidet in die Kutte und in die obligatorischen Sandalen der Mönche. An seinen riesenhaften Füßen fehlen mehrere Zehen. Man wird noch erfahren, woher diese Verstümmelung stammt. Das ist Bruder Frieder, der Präfekt des Klosters, über den in der Klostergemeinschaft die wildesten Gerüchte umgehen.
Ursprünglich war er im Fleischteil der Küche tätig gewesen und hatte als Schlachter, wie die Küchengesellen schaudernd erzählten, manchen alten Ochsen mit dem Beil erschlagen. Wie er dann zu seinem Amt als Präfekt gekommen war, würde wohl immer ein Geheimnis bleiben. Er selbst behauptete, der Abt habe ihn ernannt. Doch das wäre ein veritables Wunder gewesen. Der Fürst Abt befand sich seit Jahr und Tag im Zustand der Erloschenheit.
Bruder Frieder, der Präfekt, ist nur eine der vielen scharf gezeichneten, zum Teil monströsen, zum Teil nur skurrilen Charaktere, die Thomas Hürlimanns neuen Roman bevölkern. Zu ihnen gehören auch der greise, demente Abt, dem sein Kammerdiener stundenlang die Trivialromane der Jerry Cotton-Serie vorliest. Aber auch das ist, wie sich später zeigen wird, nicht nur ein schrulliger Einfall, sondern ein wichtiges Detail, das Hürlimann in die überaus raffiniert gebaute Mechanik seines Romans integriert hat. Hürlimann, der selbst in den 1960er Jahren Schüler am berühmten Kloster Einsiedeln in der Nordschweiz war, vermischt Fiktion und autobiografisch Erlebtes zu einem furiosen, spannenden und buchstäblich brillanten Buch, das in seinen Motivketten exakt durchgearbeitet ist. Einer der Erzählstränge ist die Schilderung des Alltags im Kloster, der Kargheit, der Brutalität im Umgang mit den Heranwachsenden. Hürlimann gelingen dabei immer wieder erschütternde Passagen. Der zweite Handlungsbogen wird durch Arthurs Beobachtungen eines Mitschülers angestoßen. Dieser leicht hinkende Junge, dem Arthur bald den Spitznamen Viper gibt, erfüllt die Forderungen der Patres nach Unauffälligkeit, Entindividualisierung und Mittelmäßigkeit so perfekt, dass Arthur ihn im Auge behält.
Seine Gewöhnlichkeit war eine perfekte Tarnung. Er nutzte seine Intelligenz, um sie zu verbergen. Biblisch gesagt, sein Licht brannte ausschließlich unter dem Scheffel.
Viper ist auf der Suche nach einem Schatz. Der Rubin, der dem Roman seinen Titel gibt, soll angeblich bereits von Kleopatra getragen worden sein und sich zuletzt im Besitz des letzten Habsburger Kaisers Karl I. befunden haben. Bei dessen Restaurationsversuch im Jahr 1921 sei der Stein, so das Gerücht, über ein Bordell im ungarischen Ödernburg von einer obskuren Schauspieltruppe zurück in die Schweiz und ins Kloster Maria Schnee geschmuggelt worden. Dass Zita von Bourbon-Parma dem Kloster Jahr für Jahr einen Besuch abstattet, auch die Schilderung dieser Besuche sind Glanzstücke des Romans, ist für Viper und Arthur der Beweis dafür, dass der Edelstein sich noch immer im Kloster befinden muss.
Am Hochfest von Mariä unbefleckter Empfängnis war der rote Diamant auf Lohengrins Schild in die Schweiz eingereist und im späteren Nachmittag im letzten kakanischen Stift untergetaucht. Aber wer hatte ihn hier empfangen? Wie erreichte er sein Versteck? Wo war er?
Streckenweise ist der rote Diamant ein spannender, philosophisch aufgeladener Abenteuerroman. Die komplexe Architektur des Klosters mit seinen geheimen Zu- und Aufgängen sind in das Suchspiel nach dem Stein ebenso eingebunden wie die religiösen Rituale im Kloster und die komplizierte Technik, mit der die heilige schwarze Madonna, das Wahrzeichen der Abtei, gesichert wird. Alles hängt in diesem Buch miteinander zusammen und man kann nicht genug bewundern, wie Hürlimann hier den Überblick behält. Mythen sind innerhalb der Klostermauern lebendiger als die historische Wahrheit oder die Gegenwart. Beide aber brannten mit Macht an das geschlossene, sich im Verfall befindliche Klostersystem an, nicht zuletzt als ferne Melodie, »The times, they are changing«. Nach einem spektakulären Showdown lässt Hürlimann im Schlusskapitel seinen Protagonisten Arthur in einem Zeitsprung von mehreren Jahrzehnten nach Maria Schnee zurückkehren. In dem mittlerweile aufgelassenen und verfallenen Bau scheinen noch immer die Geister der Vergangenheit zu hausen.
Schon kamen sie wieder, die klappernden Holzpantinen. Ich war sicher, dass das Klappern einem Traum entsprang, nicht der Realität. Außer mir war niemand in diesem Gespensterreich. Niemand. Kein Mensch, kein ehemaliger Pater, kein ehemaliger Zögling, und schlagartig setzten die Geräusche aus. Stille, Totenstille.
Auch der sinistre Viper bekommt zum Abschluss noch einen bemerkenswerten Auftritt, bevor Hürlimann seinen Ich-Erzähler auf Reisen schickt. Nach Rom, in den Vatikan. Es ist die letzte folgerichtige Wendung in einem Buch, das man so schnell nicht vergessen wird. Der rote Diamant ist ein geradezu atemberaubend guter, hochintelligenter Roman, geschrieben von einem so reifen wie lebenserfahrenen Autor.
Christoph Schröder über Thomas Hürlimanns Roman »Der rote Diamant«, S. Fischer Verlag, 320 Seiten, 24 Euro. In seinem 2020 erschienenen Buch »Israel – Eine Utopie« forderte der deutsch-israelische Philosoph Omri Böhm, dass sich Israel nicht als jüdischen, sondern als demokratischen Staat definieren solle, der allen Bürgern gleiche Rechte zugesteht, eben auch den Arabern. Bereits das war ein Plädoyer für universalistische Werte der Demokratie und Gleichheit. Nun legt Böhm ein Buch vor, in dem er grundsätzlich für einen philosophischen Universalismus plädiert, der linke wie rechte Identitätspolitik überwindet. Martin Huber stellt Böhms Buch vor, das den Titel »Radikaler Universalismus jenseits von Identität« trägt.
Den Menschen als Abstraktum gibt es nicht. Menschen gibt es nur als historisch veränderbare, kulturell wie sozial heterogene Wesen. Diese Einsicht dominiert seit geraumer Zeit in Philosophie, Kultur und Sozialwissenschaften und ist sicher kaum zu bestreiten, wenn es um die reale Existenzweise des Menschen geht. Aber gilt sie auch für die Ethik, die von allgemeinen Menschenrechten und einer universellen Würde des Menschen spricht? Omri Böhms neues Buch ist schon deshalb empfehlenswert, weil es diese alte philosophische Frage neu aufwirft. Motiviert dazu hat ihn vor allem eine linke Identitätspolitik, die universalistische Ideen attackiert und ihm seit Jahren in seinen Hochschulseminaren begegnet. Etwa wenn er die Philosophie von Immanuel Kant thematisiert oder auf die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776 zu sprechen kommt, die All Men Gleichheit, ein Recht auf Leben, Freiheit und Glück zugesteht. Böhm schreibt:
Die Studentinnen und Studenten wenden ein, dass Amerikas Gründerväter Sklavenhalter waren, dass Kant selbst ein Rassist war, dass Men in All Men Are Created Equal buchstäblich Männer meint und nicht Menschen, und zwar ausschließlich Weiße. Kurz gesagt, dass der aufgeklärte Universalismus bestenfalls eine verlogene Ideologie ist, die den Glauben an die weiße Überlegenheit duldet und im schlimmsten Fall ein rassistisches Instrument, das die Europäer einsetzen, um zu kolonisieren, auszubeuten und zu versklaven.
Böhm insistiert darauf, dass philosophische Ideen auch dann gültig sein können, wenn ihre Vertreter teilweise zeitgenössischen Ideologien verhaftet sind, und macht sich in seinem klar und verständlich geschriebenen Essay daran, universalistisches Denken logisch, argumentativ und historisch zu begründen. Dabei wendet er sich allerdings nicht nur gegen eine Linke, die die Identitäten diskriminierter Geschlechter, Kulturen und Ethnien stärker gewichtet als Menschenrechte. Genauso attackiert er rechte Ideologen, die die Nation als höchsten Wert intronisieren. Und schließlich auch liberale Denker wie den Mitbegründer des Pragmatismus John Dewey, den Gerechtigkeitstheoretiker John Rawls und die Philosophen Richard Rorty oder Michael Walzer. Denn sie alle hätten sich davon verabschiedet, Gerechtigkeitsprinzipien auf ein absolutes philosophisches Fundament zu beziehen.
Würde hängt von Freiheit ab, die das Vermögen ist, nicht durch konkrete Tatsachen bestimmt zu sein. Sie kann deshalb nur abstrakt sein. Da sie abstrakt ist, ist ihr Geltungsbereich universell und schließt alle ein. Kants Verankerung des Universalismus im abstrakten Begriff der Menschheit gewinnt die Verpflichtung auf ein höheres Gerechtigkeitsprinzip zurück.
Solche universellen Normen müssen für Böhm der Ausgangspunkt ethischen und politischen Denkens sein und nicht Identitäten. Ganz gleich, ob sich diese als nationale, biologische, kulturelle, soziale, geschlechtliche oder ethnische Identitäten definieren. Böhm veranschaulicht den Wert dieser Erkenntnis Kants auch am aktuellen Konflikt zwischen Israelis und Arabern.
Wenn jede Seite in dieser Debatte ihre Politik mit der Bekräftigung ihrer eigenen Identität beginnt, dann gelangt sie jeweils zur Auslöschung der anderen.
Böhm geht von Kant aus dann noch viel weiter in die Geschichte zurück, um universalistisches Denken zu legitimieren. Seine überraschende These zur historischen Bedeutung des Monotheismus lautet, sie liege weniger in der Lehre von einem einzigen wahren Gott, sondern darin, selbst Gott noch unter ein höheres, universelles Prinzip der Gerechtigkeit zu stellen. Böhm bezieht sich dabei auf Abraham, den Stammvater Israels. Böhm nimmt viel textkritische Arbeit auf sich, um noch an einer anderen wichtigen Stelle des Alten Testaments nachzuweisen, dass Abraham Gott dem Gerechtigkeitsprinzip unterworfen habe. Bibelforscher werden sich da mit ihm streiten. Aber rein logisch gesehen ist Böhms Begründung des Universalismus ernst zu nehmen. Nur allgemeingültige, sozusagen menschlich-übermenschliche Werte liefern einen Maßstab, der nicht im Zwist der Identitäten zerrieben werden kann. Ein Problem, das universalistisches Denken schon seit Kant beschäftigt, taucht aber auch bei Böhm wieder auf. Wie können abstrakte menschliche Werte in einer Welt mehrheitsfähig werden, die von konkreten Interessen, Bedürfnissen, Traditionen und Gruppenegoismen beherrscht wird? Böhm meint, dass man sich nicht allein auf das Prinzip des demokratischen Konsenses verlassen dürfe, warnt vor der Tyrannei der Mehrheit und appelliert stattdessen an die Kraft des Selbstdenkens. Das Demokratieprinzip ist aber selbst ein hohes Gut. Insofern verdeutlicht Böhms Buch auch, wie wichtig eine erneuerte Debatte über den diffizilen Zusammenhang zwischen Universalismus, Demokratie und Autonomie wäre.
Martin Huber über Omri Böhms Essay Radikaler Universalismus jenseits von Identität. Propylen Verlag, 176 Seiten, 24 €. Nachhören können Sie den Büchermarkt wie immer in der kostenlosen DLF-Audiothek. Weiterhören können Sie hier im Programm Forschung aktuell, und fürs Zuhören bedankt sich Wiebke Poromka.